Ha, und wieder ein dickes Geschäft gemacht. Mann, die beiden Händler gerade haben vielleicht entgeistert aus der Wäsche geschaut, als ich ihnen meinen Preis genannt habe. Aber so ist das nun mal. Wer mein Stadttor passieren möchte, um nach Jericho zu kommen, der muss halt blechen. Dafür bin ich schließlich der Zöllner dieses Stadttors. Dass ich den beiden gerade eigentlich viel zu viel Geld abgenommen habe? Wen juckt's? Ist doch nicht mein Verlustgeschäft. Die beiden können ja irgendwie gucken, wie sie ihr Geld auf dem Markt wieder reinkriegen wollen. Und überhaupt habe ich andere Probleme. Die beiden hatten es auch einfach nicht anders verdient, ehrlich gesagt. Ich habe doch gesehen, wie missgünstig sie auf mich herabgeschaut haben. Die Leute hier haben einfach keinen Respekt vor mir. Und das nur wegen meiner Größe. Der kleine Zachäus, sagen sie immer. Pass auf, dass wir nicht auf deinen Kopf herabspucken. Tja, was kann ich denn dafür, dass ich so klein bin? Ich habe es mir wohl bestimmt nicht ausgesucht. Aber hey, dann werde ich den Leuten eben weiter am Stadttor hier ihr Geld aus der Tasche ziehen. Ist auch okay für mich, so wie den beiden Pfeifen da gerade. Aber was sie gesagt haben, das war schon interessant irgendwie. Dass dieser Jesus hier vorbeikommen soll. Der, der all diese Wunder tut. Und der, der den Leuten so viel über Gott beibringt. Mensch, wie schön wäre es, wenn so jemand in mein Haus einkehren würde. Ich habe so ein hübsches und prunkvolles Zuhause und niemand will zu Besuch kommen. Aber wenn dieser Jesus zu mir kommen würde, wow. Aber wie hoch stehen die Chancen dafür? Ich meine, es wollen ihn so viele Leute sehen und mit ihm sprechen, ich werde wahrscheinlich nicht mal zu ihm durchkommen. Und die anderen Menschen werden mich sicher von ihm weghalten. Und bei meiner Größe, wie soll er mich da in der Menge erkennen? Warte, ist er dort in der Ferne das nicht schon? Ich sehe eine große Menschenmenge auf mich zukommen. Was mache ich denn jetzt? Ah, ein Maulbeerbaum. Da werden zwar all meine Klamotten dreckig, aber von dort oben habe ich vielleicht eine bessere Chance, ihn zu sehen.
Jesus kam nach Jericho. Ihr könnt den Text auch über die Liedtexte mitlesen. Dort findet ihr den Text. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, stand er auf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab. Und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ein reicher Zolleinnehmer, angesehen nicht gerade bei seinen Leuten. Aber er braucht das Geld, er liebt das Geld. Und es lief so ab, dass die Römer haben Israel besetzt und wollten sich nicht selber die Hände schmutzig machen und den Zorn auf sich ziehen. Also haben sie einfach Zoll verpachtet. Und dann konnte einer diese Zölle pachten und gucken, dass er mehr rauskriegt, als er die Römer bezahlt hat. Und Zachäus ist dieses Systems, macht sich also mitschuldig an der Ausbeutung seines eigenen Volkes. Nicht durch die normalen Zölle, sondern immer etwas mehr, um selber noch mehr abzweigen zu können. Und dieser reiche Zolleinnehmer mit einem schönen Haus, einem guten Leben, der klettert auf einen Baum. Sich ein Stück weit lächerlich. Er betont eigentlich seine Größe nur noch mehr dadurch, dass er auf einen Baum klettern muss, um etwas sehen zu können. und er hofft, einen Blick zu erhaschen. Ein Blick auf die Person, von der alle sprechen. Jesus von Nazareth. Jesus an diesem Baum vorbei und er geht nicht vorüber, sondern er spricht diesen Zöllner mit Namen an. Woher kennt Jesus seinen Namen? Sie sind sich nie vorher begegnet. Er ist kein Priester, kein frommer Jude. Er macht mit den Römern gemeinsame Sache. Und Jesus stellt sich hin und spricht ihn mit Namen an.
Zachäus, wie ist das, wenn du mit Namen angesprochen wirst? Wenn jemand zu dir sagt, Andreas, Wilma, Gerd, Thorsten, Michi, Lian, Inga. Wie fühlt sich das an, seinen Namen zu hören? Man ist persönlich angesprochen und Jesus kennt jeden einzelnen Namen. Ich habe ein paar genannt, die ich jetzt kenne und einige kenne ich nicht, aber Jesus kennt deinen Namen. Und ich finde immer, wenn ich mit Namen angesprochen werde, das macht was mit mir. Oder wenn ich jemandem einen Namen sage, vielleicht im Gottesdienst und eine Woche später weiß der denn noch. Dann merke ich, hey, der hat Interesse an mir. Ich war es ihm wert, dass er sich meinen Namen merkt. Und beim Abendtag letzte Woche hatten die Kinder mal so Namensschilder gehabt. Und es macht was mit ihm, wenn man sagt, hey, Theo, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Mein Sohn heißt Theo. Ich kenne einen anderen Namen ein. War kein Theo da gewesen beim Abenteuer. Okay. Namen machen was mit uns. Und es ist cool, einen Namen zu haben. Jeder hat einen Namen. Und Jesus gebraucht diesen Namen von diesem Mann, der so verachtet ist. Und allein das drückt schon so viel aus. Jesus kennt unseren Namen. Und Jesus bleibt nicht nur dabei, dass er Zachäus anspricht, sondern er sagt, ich muss heute dein Gast sein. Janis hat so ein bisschen mit hineingenommen in diese Erwartung, diese Hoffnung von Zachäus, wie es ist, wenn keiner vorbeikommt, wenn man ausgestoßen ist. Ich muss heute dein Gast sein. Nicht, ich könnte vielleicht mal vorbeikommen irgendwann. Nein, es drängt mich zu dir und es muss heute sein. Ich will dir begegnen, Zachäus. Du hast dich auf den Baum gewagt. Du hast nach mir Ausschau gehalten und dein Herz sucht mich. Und deshalb will ich heute nicht zu den ganzen frommen Priestern gehen, die hier in Jericho wohnen und sich niedergelassen haben, dieser schönen Gegend, mit denen ich gute theologische Gespräche führen könnte. Nein, ich will zu dir und dein Gast. Ich muss dein Gast heute sein. Der verachtete Zachäus wollte nur einen Blick auf Jesus werfen. Und jetzt das. Das, derjenige, der die ganze Stadt in Aufruhr gebracht hat, den alle erwarten, die ihn sehen wollen, der kommt zu mir in mein Haus. Man kann einladen und besuchen. Man kann andere Menschen sich nach Hause einladen und man kann sich auf den Weg machen zu anderen Menschen. Einzuladen bedeutet ja, du darfst Teil meiner Welt sein. Ich gebe dir Einblick in mein Zuhause und du siehst, wie ich lebe, was ich tue, wie meine Wohnung aussieht. Und es ist mal ganz spannend, wenn man in so eine Wohnung hineinkommt, was ist das für ein Mensch und wie habe ich den vorher erlebt und wie erlebe ich ihn in sein Zuhause. Und Jesus begibt sich in diese Welt hinein von Zachäus. Er kommt in sein Haus, er sieht, wie er wohnt, wie seine Wohnung gestaltet ist, worauf er Wert legt. Er nimmt sich teil. Teilzeit seiner Welt zu werden. Also besuchen bedeutet, ich will Teil deiner Welt sein, ich will Anteil haben an dir. Und Jesus wurde Mensch, um Teil unserer aller Welt zu werden. Er hat den Himmel verlassen, ist auf diese Erde gekommen. Weihnachten feiern wir das, um unsere Welt kennenzulernen, um Teil von dieser Welt zu werden. Wie würdest du dein Haus herrichten, deine Wohnung, deine WG, wenn Jesus sich ankündigt und sagt, hey, ich möchte mal heute bei dir vorbeikommen. Oder vielleicht besser morgen, hast du ein bisschen Zeit. Was würdest du in deiner Wohnung umstellen? Was würdest du vorbereiten? Was würdest du vielleicht abhängen? Vielleicht noch ein Kreuz irgendwo hinstellen oder so. Macht sich auch mal ganz gut in der christlichen Wohnung. Bibelvers irgendwo ranschreiben. Und was würde in der Schublade verschwinden, weil das Jesus besser nicht sehen sollte? Das ist jetzt nicht ganz so fromm, was er da entdecken könnte. Ich habe das heute Morgen mal gemacht. Hab mir das vorgestellt. Okay, Martin, stell dir vor, Jesus kommt in einer Stunde vorbei wie würdest du die Wohnung vorbereiten? Ich bin so durch die Wohnung gegangen, okay, Abstellraum, Wäsche, Lager, Tür zu, das sieht schon mal nicht so gut aus. Das mache ich schon mal zu, da muss er nicht reingucken, das ist jetzt nicht so aufgeräumt. Da bin ich weitergegangen ins Wohnzimmer, dachte, ja, sieht ganz schön aus. Die Bilder an der Wand von meiner Familie werde ich ihm zeigen, werde ich stolz erzählen, von meiner Frau, meinen Kindern. Und dann, oh, hier ist noch ein bisschen unordentlich. Wintergarten, Couch, das sieht nicht gut aus. Da muss noch ein bisschen Ordnung geschaffen werden, bevor Jesus das sieht. Ist ja nicht so schön, wenn so hoher Besuch kommt und dann so unordentlich aussieht bei uns. Das passt ja nicht so gut. Ah, das Büro. Ja, da darf es nach Arbeit aussehen. Ich bin ja Pastor in der Gemeinde von Jesus Christus. Und wenn der sieht, hier ist alles viel los, das sieht schon mal gut aus, wenn da auch gearbeitet wird. Also im Büro, das kann ruhig unordentlich bleiben. Da dürfen sie alles noch türmen vom Abenteuercamp. Das ist ganz gut. Wie würdest du deine Wohnung, dein Zuhause, deine Welt vorbereiten, wenn du wüsstest, dass in einer Stunde Jesus vorbeikommt? Was würdest du wegpacken? Was würdest du hervorheben? Und was sagt das eigentlich über dein Gottesbild aus? Ich würde dich mal einladen, das mal zu machen. Heute Nachmittag, wenn du zu Hause bist, geh mal durch deine Wohnung und überleg mal, stell dir vor, kleines Experiment, jetzt kommt eine Stunde vorbei, was mache ich? Nachdem du alles einmal durchgegangen bist, dann denk dir mal nach, was steckt da eigentlich hinter? Warum habe ich das Gefühl, das muss ich vor Jesus verbergen? Wieso darf der meine Unordnung nicht sehen? Oder wieso möchte ich ihm gerade das gerne zeigen? Ich würde ihm gerne meine Möbel zeigen. Sie sind ja beide Zimmermänner. Kann mal sehen, was wir so gemacht haben, müssen wir heute sprechen. Das würde ich auch gerne machen. Also probier das mal aus, praktische Übung, und dann, wo verstecke ich was und warum eigentlich? Und wo bin ich auch glücklich, das Jesus zeigen zu können? Während ich mir meine Gedanken gemacht habe, und das ja auch was mit meinem Gottesbild zu tun haben, wie stelle ich mir Gott und Jesus vor und wie sehe ich mein Leben vor ihm ausgebreitet, ist mir eingefallen, was meine Kinder machen, wenn Besuch sie ankündigt. Die stellen sich an die Straße und warten, dass der kommt. Manche stehen eine Viertelstunde vorher da und warten, wenn sie den Besuch mögen, sich freuen, warten eine Viertelstunde vor an der Straße und gucken, ob der kommt. Und wie das Zimmer aussieht, ist ihnen völlig egal. Wie bereite ich mich auf Jesus vor, wenn Jesus in mein Leben tritt? Was darf er sehen? Was verberge ich? Und worum geht es eigentlich, Jesus? Das ist so spannend bei Zachäus. Der spricht ihn nicht darauf an, was er alles falsch gemacht hat, wie er sein Leben gestaltet, dass er seine Landsleute ausbeutet, sondern Jesus will Beziehungen mit Zachäus haben. Und die Beziehung fängt an, indem er ihn beim Namen nennt, indem er sich Zeit für ihn nimmt, indem er die anderen Menschen mal die anderen Menschen sein lässt und sagt, ich komme jetzt zu dir nach Hause. Und Zachäus, das finde ich auch schön, der freut sich. Der denkt nicht, ah, was ist da wie zu Hause aus, habe ich alles falsch gemacht. Der ist berührt von Jesus und dass er sich ihm nahen möchte. Zachäus wurde von Jesus überrascht, es hat ihn riesig gefreut. Jesus hat nicht großartig zu sich eingeladen, das finde ich auch interessant, sondern ist immer zu den Menschen gegangen. Und vielleicht sollten wir auch öfter mal anfangen, Menschen zu besuchen, zu sagen, da vorbeikommen, spontan vorbeischauen, nicht um sie irgendwie doof zu überraschen, sondern um ihnen eine Freude zu machen und zu zeigen, du bist mir wichtig. Jesus hat es ausgehalten, Teil des kaputten Lebens und des einzigartigen Lebens der Menschen zu sein, die er aufgesucht hat. Und er hält es aus, dass es bei mir zu Hause und bei Zachäus und bei dir nicht perfekt aussieht und nicht perfekt läuft und da mal vielleicht gemotzt wird oder gelästert oder geschrien oder geweint oder versagt wird. Jesus darf, oder wir müssen uns entscheiden, ob wir es da hineinlassen. Aber das Schöne ist, dass er das aushält in unserem kaputten und schönen Leben. Während Jesus völlig unbeschwert bei Zachäus einkehrt, ist die fromme Gesellschaft empört. Wie kann er nur? Wie kann er nur so einen Dreckskerl, der sein eigenes Volk ausbeutet, wie kann er mit so einem Typen Tischgemeinschaft haben? Als frommer Jude in dieses Haus gehen und da sitzen mit diesem Zöllner, das geht doch nicht, das kann man doch nicht bringen. Jesus hat nicht den Pastor besucht. Jesus hat nicht die Ältesten besucht oder die Mitglieder der Gemeindeleitung. Er hat denjenigen besucht, bei dem man gerne klarstellt, dass der eigentlich gar nicht so zu unserer Gemeinde gehört. Ja, der war mal im Gottesdienst, aber nee, der gehört nicht so richtig zu uns. Nee, das ist ein komischer Typ, komische Typin. Die, nee, ja, die war mal da, aber die sind auch maximal Gast und kein Mitglied und sowas. Den hat Jesus besucht. Und nicht die Frommen, die sich groß hielten. Ich mag die Ältesten. Ich mag die Gemeindeleitung. Das sind tolle Menschen. Und Jesus widmet sich denen, die nicht so angesagt sind. Und verbringt Zeit mit ihnen. Und das bewegt mich, dass er bei all dem, was er hätte sagen können, oh, Gott sei Dank ist da nichts passiert. Puh. Danke, Jesus, dass du gerade meine Familie bewahrt hast, die da sitzt und dass nichts passiert ist. Danke, dass du aufgepasst hast. Und danke, dass du hier und jetzt auf dieser Wiese gegenwärtig bist. Amen. Diese Geschichte verkörpert unseren Traum von Gemeinde, wie wir uns Gemeinde wünschen,
wie Gemeinde sein soll,
wo man erstmal angenommen ist, wo man nicht irgendwie zu sein hat, irgendwie sich zu verhalten hat, sondern weil man, wo man angenommen ist, weil Gott uns angenommen hat.
Und das möchten wir weitergeben.
Das gelingt besser, mal schlechter, aber das ist das, was wir träumen. Diese Geschichte ist ein Beispiel dafür. Jesus nimmt Menschen an und wir sind Nachfolger Jesu.
Wir wollen Menschen annehmen,
wollen ihnen diese Liebe entgegenbringen, die Gott ihnen entgegenbringt. Und nicht damit anfangen, dass man irgendein Verhalten erfüllen muss, bis man dazugehören darf. Du bist angenommen von Gott. Und du bist auch angenommen von uns als Gemeinde, weil wir Gemeinde von Jesus Christus sind. Angenommen sein, das darfst du und sollst du erleben. Und wir hoffen, dass du diesen Jesus Christus annimmst, diesen Jesus Christus, der unser Retter ist, der den Tod entmachtet hat und uns das Leben gebracht hat, das unvergänglich ist. Und wir hoffen, dass du veränderst wirst durch Gott. Dass er die Dinge, die Gerd es erzählt hat, die nicht in Ordnung sind, dir hilft, in Ordnung zu bringen. Zachäus nimmt Jesus bei sich auf. Und er tut das voller Freude. Kein Scham, keine Angst, kein Misstrauen. Und warum? Ich glaube, weil Jesus ausstrahlt, du bist mir wichtig.
Du bist wertvoll für mich.
Jesus' bedingungslose Annahme führt zu einem Richtungswechsel, zum Change in Zachäus' Lebensentwurf. Jesus spricht nicht die Missstände an im Leben von Zachäus. Er begegnet ihm stattdessen voller Liebe und er beehrt ihn mit seiner Anwesenheit. Du, Zachäus, du Verachteter, das sagt er gerade nicht, du bist würdig, mich in dein Haus aufzunehmen, weil du bist doch auch ein Sohn Abrahams. Ein Ehrentitel. Es geht aber darüber hinaus über diese Beziehung. Zuerst geht es nur um Jesus und Zachäus. Wie stehen wir zueinander? Du hast mich gesucht und ich habe dich gefunden. Und diese Beziehung hat es in sich, sie ist lebensverändert. Sie führt zu einer Veränderung von innen nach außen. Und das ist so spannend. Jesus nimmt ihn an und hält ihn keine Vorhaltung. Und dann passiert was in dem Herz von Zachäus. Etwas geht von innen nach außen. Der völlig angenommene Zachäus reduziert sein Glaubensleben nicht auf eine schöne Jesus-Beziehung. Und da können wir auch hängen bleiben. Ah, mit Jesus ist so toll, sonntags im Gottesdienst, wir haben uns ganz toll lieb. Und das andere Leben, das bleibt davon abgekoppelt. Nein, Jesus will unser ganzes Leben. Und er will, dass die Beziehung, die wir miteinander haben, dass sie Eindruck hat darauf, wie wir mit den anderen Menschen, die uns umgeben, umgehen. Zachäus krempelt sein Leben um. Seine Jesus-Beziehung drängt ihn dazu, die Beziehung zu seinen Mitmenschen in Ordnung zu bringen. Dazu einige Verse aus dem Jakobusbrief. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben, tolle Jesus-Beziehung, geht in Gottesdienst und der andere setzt sich ein für die Mitmenschen. Der hat Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Zachäus kann gar nicht anders. Er verändert sein Leben, weil Jesus ihn verändert hat. Sein Herz hing an Geld und Besitz. Und jetzt, wo sein Herz an Jesus hängt, sind Geld und Besitz nicht mehr sein Lebensmittelpunkt. Es spielt keine Rolle mehr, ob er jetzt viel oder wenig hat, ob er ein gutes Haus oder ein schlechtes Haus hat, weil sein Herz nicht mehr an diesen Dingen hängt. Er hat es umgehängt, er hat es Jesus um den Hals gehängt. Wenn unser Herz bei Jesus ist, dann können wir auch andere Dinge loslassen, die nicht so wichtig sind. Woran hängt dein Herz? Hängt es schon an Jesus oder auch noch an anderen Dingen? Und wo ist das gerechtfertigt? Und wo ist dran loszulassen? Ich mag ja meinen Garten. Ich habe da ein paar Bäume und Büsche. Und neulich war ich im Büro. Meine Frau hat sich dort tatsächlich erdreistet, den Johannisbeerbusch zu schneiden. Sie hat die Spitzen abgeschnitten, wo Läuse dran waren. Und als ich rauskam, da war ich nicht sehr christlich unterwegs. Dachte, was machst du denn da? Das war doch völlig verkehrt. Und wie hast du es denn da geschnitten? Und was ist da los? Und ich habe gemerkt, wie mein Herz an diesem kleinen, ollen, doofen Busch hing. Und mit meiner Frau hatte ich mich gestresst, weil ich dachte, ah, das hätte man ein bisschen anders machen können. Woran hängt denn unser Herz? An solchen Dingen wird das deutlich. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass Jesus jemand sagt, hey Martin, ich möchte das mal woanders gebrauchen und vielleicht könnt ihr dafür einmal umziehen. Ich denke, ja, okay, Haus ist okay, aber die Bäume sind gewachsen, oh, das bringt mir das Herz. Und es dürfen Dinge fröhlich machen, es dürfen Dinge glücklich machen. Aber die Frage ist, hängt unser Herz daran oder hängt unser Herz an Jesus? Sind wir bereit, Dinge loszulassen, wenn Jesus das von uns fordert? Jesus ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Nicht, um dich anzuklagen, sondern um dich zu retten. Zachäus war verloren, verstrickt in ein korruptes System, wo es um Geld und Reichtum und Karriere ging. Er war äußerlich frei, aber innerlich gefangen. Gefangen von seinem Leben, was ihm irgendwie vorgaukelte, worauf es ankommt. Und dann kommt Jesus in sein Leben. Und Jesus macht ihm klar, was es heißt, frei zu sein. Wirklich frei. Und diese ganzen Dinge, wo wir sagen, die sind so wichtig und so wertvoll und die brauchen wir und ohne die können wir nicht leben, nicht glücklich sein, die können uns ganz schön gefangen nehmen. Und Zachäus hat deutlich gemacht, wie es heißt, frei zu sein und sein Herz bei Jesus hängen zu haben. Bist du bereit, die Meinung? Jeder Mensch ist ohne Jesus verloren. Jedem Menschen gilt das, was da steht. Und die Frage ist, bist du bereit, dich von Jesus finden zu lassen? Jesus sucht dich. Der ist auf dem Weg zu dir. So wie bei Zachäus. Und bist du bereit, mal auf den Baum zu klettern und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Dich mal rauszutrauen aus der Deckung und alle Ängste beiseite zu schieben. Alle, was könnte Jesus denken, wenn er das in meinem Leben über mich erfährt? Das wegzuschieben und zu sagen, hier bin ich. Und ich lasse mich auf dich ein, Jesus. Ich vertraue mich dir an, weil du mich angenommen hast, weil du meinen Namen kennst. Auf den Punkt gebracht. Jesus kennt deinen Namen. Und das bedeutet etwas. Jesus kennt dein Herz. Und er ruft dir zu, fürchte dich nicht, ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesus will Teil deiner Welt sein, mit allen Konsequenzen, die dies mit sich bringt. Er nimmt dich bedingungslos an. Häng dein Herz an Jesus, damit du wirklich frei bist. Danke, Jesus, dass du Zachäus begegnet bist und dass du ihn rausgerettet hast aus seinen Verstrickungen, in denen er festhing. Danke, dass du dies auf den Weg gemacht hast. Und danke, dass du uns suchst, dass du in diese Welt gekommen bist, nicht um sie zu verklagen, sondern um zu suchen, um zu retten, um frei zu sprechen, um zu erneuern, um Beziehung zu schenken. Danke, Jesus, dass du jeden Menschen annimmst. Egal, wo er herkommt, egal, was er mitbringt. Und danke, dass du mich angenommen hast. Jesus, wir wollen dir begegnen und du siehst jeden Einzelnen, der das sucht, zu einer Begegnung mit dir. Und ich bitte dich, dass du dich in der kommenden Woche jedem offenbarst, der sagt, Jesus, hier bin ich, finde mich. Amen. Wir möchten gleich Abendmahl feiern. Abendmahl für Sünder. Gemeinschaft mit Jesus hier und heute. Und dazu bist du eingeladen, mitzufeiern. Wenn ich gleich das Brot esse und den Saft trinke, erinnere ich mich wieder daran, dass Jesus in mein Leben getreten ist, dass er meinen Namen kennt, dass er Schuld und Last von meinem Leben genommen hat, sodass ich wirklich frei bin. Ich feiere, dass Jesus Teil meiner Welt ist. Eine Welt, in der ich versage, in der ich Menschen verletze, in der ich scheitere. Und Jesus ist mittendrin. Und Jesus ist da und hält es aus in meinem Leben und nimmt mich bedingungslos an. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 16 bis 17. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus den Bechern. Wir haben kleine Gläser heute. Für den wir Gott in einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem Blut haben, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Wir singen jetzt das Lied, hören das Lied, komm heute zum Vater. Du bist eingeladen, so diesen Schritt zu tun, auf Gott zu. Und im Anschluss bist du eingeladen, mit uns Abendmahl zu feiern. Sagen, hey, ich will dich, Jesus. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass du mich von Schuld befreist. Und ich bekenne das, auch wenn ich jetzt mit den anderen zusammen esse und trinke, die das mit mir gemeinsam feiern wollen.